20. Juli 2019 startete vom russisch-kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur das Raumschiff Soyuz MS-13 mit 3 Besatzungsmitgliedern zur internationalen Raumstation, wie im Hintergrund zu hören ist. Die nun schon seit geraumer Zeit wieder auf der internationalen Raumstation arbeiten, 6 Besatzungsmitglieder, haben alle Hände voll zu tun. Und hierzu begrüße ich am Telefon Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrt Information. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg.
Guten Tag.
Neben der Wartung, Instandsetzung, Reinigung, Ordnung schaffen, wissenschaftliche Experimente ausführen, gehört natürlich auch eine Portion PR dazu, die auf der Raumstation von den Astronauten abgehalten wird. So unter anderem Luca Parmitano, der am 15. August eine Art Konzert-Performance-Schaltung zu einer irdischen Veranstaltung gegeben hat, was großen Anklang fand.
And this is what I would have to say. Up with your hands!
Aber das ist natürlich nicht alles, Herr Fellenberg. Was lag in dem Berichtszeitraum alles an und was liegt vor uns?
Ja, wir haben ja, und da muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, bereits die 60. Stammbesatzung auf der Raumstation. Und die besteht aus den beiden Russen Alexander Skvortsov und Alexander Ovchinin. Dazu kommen dann die 3 Amerikaner Andrew Morgan, Tyler Haig und Christina Koch. Und dann, wie Sie schon sagten, der Italiener, unser europäischer Astronaut Luca Parmitano, und der ist nun wirklich sehr aktiv, ob er nun Musik macht, dort forscht oder ähnliches. Er setzt sehr viele Tweets ab und die sind wirklich lesenswert, auch mit den Fotos, die er zur Erde schickt. Wer da mal reinschauen möchte, findet das sicherlich sehr schnell unter Parmitano und ISS. Also da ist er sehr aktiv. Muss auch sehr viel dort oben tun. Es gibt umfangreiche Arbeiten, natürlich im Bereich der Wissenschaften. Immerhin, es gibt ein sehr umfangreiches Programm für Parmitano mit der Bezeichnung BeJoint. Und da hat er im europäischen Forschungsmodul wirklich alle Hände voll zu tun. Neben diesen Arbeiten gibt es natürlich auch wieder Außenarbeiten, die einmal mit dem Greifarm gemacht werden, wo man dann Experimente umsortiert oder mitgebrachte neue Gegenstände an der Station anbringt, aber eben auch durch den Ausstieg. Und dabei geht es dann darum, den mit Dragon gebrachten neuen Kopplungsstutzen dort zu installieren, beziehungsweise dann zu verkabeln und so weiter. Das sind sehr, sehr umfangreiche Arbeiten, die da anstehen. Das alles ist sehr zeitaufwendig, aber wir haben, wie gesagt, eine komplette 6-köpfige Crew dort an Bord und die Arbeiten laufen eigentlich weitgehend problemlos dort oben ab.
Es gibt aber auch eine weitere Soyuz-Mission zur internationalen Raumstation, Soyuz MS-14, gestartet am 22. August zur internationalen Raumstation und, wenn alles nach Plan geht, am 6. September wieder zur Erde zurückkommt. Aber ohne Besatzung, in Anführungszeichen, denn da gibt es ja doch noch jemanden, der mitfliegt.
Ja, es ist ein unbemannter Testflug. Und zwar wurde der eingeschoben, weil man auf die neue Trägerrakete wechseln will. Das ist ja die Soyuz 1A, mit der man zukünftig die bemannten Raumschiffe zur ISS bringen will. Das macht man ja schon eine ganze Weile mit den Progress-Raumschiffen. Aber bei Soyuz ist es noch etwas anders. Man will da technisch überprüfen. Es geht dabei vornehmlich um das Sicherheitssystem, das bei bestimmten Bewegungen der Rakete automatisch anspringen würde. Und da sich die neue Rakete ganz anders verhält, will man das natürlich unbemannt testen. Dazu kommen weitere technologische Tests auch im Bereich des Soyuz-Raumschiffes. Und man wird dieses Raumschiff dann eben dazu benutzen, diese ganzen technischen Einrichtungen auch zu erproben. Und der Flug wird gut 2 Wochen dauern. Man kann dann natürlich auch einiges mitnehmen zur Raumstation. Und was bei den auf der russischen Seite ja immer schwierig ist, man kann dann eine ganze Menge auch wieder runterbringen an Experimenten, die man dort oben gemacht hat, weil man den Platz hat. Zumindest hat man zwei Plätze in Sojus frei. Ein Platz ist tatsächlich belegt und zwar durch einen Roboter. Fedor oder Fjodor ist dort an Bord und der sieht ziemlich humanoid aus. Also hat Kopf, Arme, Beine, ist mannsgroß und ist auch technisch so ausgerüstet, dass er mit uns hier auf der Erde kommuniziert. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Man kann auch über seinen Kopf, über seine Augen sehen, was er dort in diesem Raumschiff sieht. Und das ist eine sehr interessante Geschichte der Entwicklung für kommende Robotsysteme im Weltraum, nicht nur auf der Raumstation. Und ich denke mal, das Ganze wird sich dann in Zukunft auch dahin entwickeln, vielleicht derartige Systeme dann auch im Weltraum einsetzen zu können. Es sieht sehr futuristisch aus, macht manche einem Angst, wie die Zukunft einmal aussehen wird. Aber ich denke mal, es ist eine sehr wichtige technische Entwicklung. Wenn das Raumschiff dann sicher gelandet sein wird und alles klar ist, dann ist auch der Start des nächsten Raumschiffes abgesichert, Soyuz MS-15. Das ist für den 25. September bereits vorgesehen. Und da wird ja, wir haben schon mehrmals darüber berichtet, erstmals ein Astronaut aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Raumstation fliegen.
Soweit erstmal zur bemannten Version zur internationalen Raumstation. Aber die Raumstation muss auch versorgt werden. Und da gibt es natürlich die unbemannten Zubringer. Und da haben wir sowohl Progress von der russischen Seite wie auch von der amerikanischen Seite zwei Anbieter, beziehungsweise später sogar drei. Und die japanische Seite, die ja auch einen Schwertransporter zur Raumstation entlassen wird.
Ja, wir haben diesmal in den vergangenen Wochen eigentlich mehr mit dem Ablegen zu tun. Und zwar dieser Zyklus-Transporter NG-11, der ist am 6. August von der Station abgekoppelt worden. Der soll aber auf einer höheren Umlaufbahn noch bis Ende des Jahres autonom um die Erde kreisen. Und da sind verschiedene Experimente vorgesehen, technologische Experimente, neue Entwicklungen auch an Steuersystemen und so weiter. Und bevor man diesen Transporter abgekoppelt hat, hat man auf die Luke quasi einen Dispenser für kleine Satelliten aufgebaut. Das ist der Slingshot 2. Und diese Einheit hat bereits dann kurz danach, etwa 24 Stunden nach dem Ablegen von der Station, nach dem Erreichen der höheren Umlaufbahn, bereits kleine Satelliten ausgesetzt. Auf Zygnos seitlich dran ist auch noch ein Dispenser, da waren auch noch Satelliten drin, die ausgesetzt wurden. Also eine größere Zahl von kleinen Satelliten gelangt bei solchen Missionen immer ins All. Seit dem 31. Juli ist dann auch das russische Versorgungsfahrzeug Progress MS-12 an Piers an der Station angelegt und mit den Triebwerken dieses Transporters hat man bereits zweimal die Bahn der internationalen Raumstation angehoben. Das muss man immer regelmäßig machen, weil sie ja auch stets absinkt. Ende August wird dann der Dragon 18 Transporter abgekoppelt. Wichtig wieder, weil der in der Lage ist, eine große Menge von Geräten und wissenschaftlichen Experimenten und so weiter wieder zur Erde zurückzubringen. Am 10. September, Sie haben schon gesagt, auch Japan ist hier mit einem großen Transportfahrzeug beteiligt. Am 10. September soll HTV-8 gestartet werden. Das Fahrzeug soll dann am 14. September an der Station festgemacht werden. Hauptnutzlast im von außen zugänglichen Teil sind weitere Batterien. Es müssen ja Batterien ausgetauscht werden, quasi Pufferbatterien, die die Energie von den Solarzellen so umwandeln, dass sie dann auf der Raumstation gebraucht werden können, gebraucht werden kann. Und das ist die Hauptnutzlast, aber im innen zugänglichen Teil sind natürlich viele, viele Gerätschaften und auch Nahrungsmittel und Ähnliches, was sehr wichtig ist für die Besatzung an Bord der Raumstation.
Um die internationale Raumstation auch mit Menschen zu versorgen, steht zurzeit nur das russische Soyuz-Raumschiff zur Verfügung. Aber auf amerikanischer Seite werden seit geraumer Zeit bemannte private Raumschiffe vorbereitet. Und es gab immer wieder Verschiebungen, Herr Fellenberg. Wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, es bleibt dabei, es bleibt bei den Verschiebungen. Kommen wir erst einmal zum Boeing-Raumschiff CST-100 Starliner. Anfang September soll ein Paddleboard-Test gemacht werden. Das heißt, es soll getestet werden, ob man das Raumschiff sicher von einer Trägerrakete beim Start absprengen kann, sodass die Besatzung sicher landen kann. Das ist ein sehr wichtiger Test, der wird auch von der NASA gefordert. Der steht jetzt wie gesagt, für Anfang September an. Dann sagt Boeing, wollen wir Ende September, vielleicht Anfang Oktober, den ersten unbemannten Flug machen und haben dann die Hoffnung, noch 2019 den ersten bemannten Flug zu machen. Ich bin da eher sehr pessimistisch. Erst dann müssen wir sehen, wie der Paperboard-Test gelaufen ist. Selbst wenn da alles in Ordnung ist, muss man diese ganzen Daten erstmal auswerten. Und wenn wir im Oktober dann sehen, dass dieser Starliner unbemannt zur Raumstation fliegt, müssen auch dann erstmal alle Daten ausgewertet werden. Man muss sehen, wie hat die Kapsel das alles gut überstanden, wie weit sind alle Manöver so gelaufen, wie haben sich die Triebwerke verhalten im aktiven Flug und so weiter, sodass ich fest davon ausgehe, dass wir in diesem Jahr keinen bemannten Flug eines solchen Starliner-Raumschiffs haben werden. Offiziell, wie gesagt, soll er noch 2019 stattfinden. Nicht viel anders sieht es aus bei SpaceX, bei dieser Dragon V2-Kapsel oder der Crew Dragon, wie sie genannt wird. Nach der Explosion der ersten Kapsel bei Tests am Boden, die damals ja schon unbemannt an der Raumstation angedockt hatte, steht jetzt erstmal der In-Flight-Abort-Test an. Das heißt, von einer startenden Trägerrakete wird das Raumschiff abgesprengt werden, um zu beweisen, dass Dragon auch in der Lage ist, eine katastrophale Explosion der Trägerrakete oder ein Versagen der Trägerrakete zu überstehen. Dieser Test ist nicht offiziell von der NASA gefordert worden, den macht aber SpaceX und der ist jetzt vorgesehen für den 11. November. Das ist also schon ein sehr später Termin in diesem Jahr. Offiziell soll der erste bemannte Flug einer solchen Kapsel am 17. Dezember 2019 erfolgen, aber selbst bei der NASA heißt es unter vorgehaltener Hand, das wird dies Jahr nichts mehr, das wird erst im Jahr 2020 sein. Gedulden wir uns also, ich bin der festen Überzeugung, dass wir dann 2020, wo ich des Öfteren darüber berichten werden können, wie sich diese beiden neuen Raumfahrzeuge im Weltraum verhalten, welche Astronauten damit zur Station gebracht werden, wer wieder mit diesen Raumfahrzeugen zur Erde zurückkehrt und wir ja einen wesentlich umfangreicheren Verkehr zwischen Erde und ISS haben werden. Und da gibt es dann sicherlich genug drüber zu berichten.